Herzlich willkommen zu der Sendung Leseohr. Unser Buch ist nicht aus dem Dörlemann Verlag. Wir besprechen das Beneficium des Ettore Camelli von der Zürcherin Isabella Hauser, das erst Mitte September rausgekommen ist. Es ist somit das jüngste Buch aus dem Bilder Verlag. Zuerst gibt es jetzt aber ein bisschen Musik. Wir sind auf dem richtigen Sender. Die Leseohren besprechen heute das Buch «Das Beneficium des Ettore Camelli». Es ist wie immer beim Bilder Verlag schön fürs Auge, noch bevor man es überhaupt aufgeschlagen hat. Mit Schreibmaschinen töckeln die Sätze auf Italienisch und ein Haufen alte Briefmarken kleben auf einer Seite aus einem Notizheft. Mit dem Titel «Das Beneficium des Ettore Camelli» kann man als Nicht-Historiker oder Nicht-Theologin im ersten Moment nichts anfangen. Aber es zieht sich als roter Faden durch den Roman, der sich aus Bruchstück wiederholt. Isabella Hauser baut ihren Roman, der im Trentino spielt, rund um zwei Hauptfiguren auf. Eine Frau aus der Gegenwart, die amerikanische Journalistin Heather Hugen, die sich ein Jahr Auszeit gönnt und die jetzt Venedig verbringt. Dort stößt sie per Zufall auf der Toteninsel San Michele auf einen Grabstein mit der Aufschrift «In Amore» und darunter ist eine Zeichnung von einem Tengeli-artigen Objekt aus Rädern und Federn. Die Zeichnung ist die Verbindung zur Vergangenheit. Das Objekt steht nämlich bei der Heatherty Heights, New York, ein Erbstück von ihrem Grossvater. Das ist der Sohn von dem Mann, der zu Venedig 1875 begraben worden ist. Die Heather macht sich an die Nachforschung zur Familie Camelli, die auch ihre eigene Familiengeschichte ist. Bei dieser Erforschung ist es für den Leser hilfreich, dass im Buch zuhinterst ein Stammbaum abgedruckt ist. Die Autorin hüpft nämlich mutig und wild in den Generationen umeinander. Die zweite Figur, die im Titel vorkommt, ist der Ettore Camelli. Er gibt dem Leser in einzelnen Fragmenten und Rückblenden Einblick in sein Leben. Als junger Mann 1902, wo das Billett für den Reich von Amerika schon im Sack hat und dann doch zu Versano im Dorf bleibt und den Dorfladen übernimmt. 1918 als zeichnender Soldat, der nach dem Ersten Weltkrieg aus der Gefangenschaft zu Russland heimkommt, nachdem er für die Österreicher hat müssen im Krieg. Und als kranker alter Mann 1944 gegen das Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit ihm zusammen erlebt man ein italienisches Dorf mit seinen Ängsten und Nöten um den letzten Jahrhundertwechsel herum. Der Ettore Camelli liebt, leidet und erlöst die Familie schlussendlich vom Beneficium, wo wie ein Klotz an beide Familiengeschichte seit dem 17. Jahrhundert begleitet. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich den Begriff Beneficium noch kurz erklären. Das ist nämlich ein Stück Land, wo der Kirche gestiftet ist. In dem Fall ist es ein Rebberg und der Ertrag kommt an einen Priester aus der Familie zu gut. Der muss dafür dann die Messe für das Seelenheil von der Familie lesen. Ein Geistlicher gibt es darum in jeder Generation von der Camelli. Der letzte ist der Don Teodoro gewesen, der Mann, der lieber Kunstobjekte bastelt hat als betet. Und der Mann, der zu Venedig auf der Toteninsel San Marco einen Grabstein hat. Der Urgroßvater von der Heather Hugen. Ja, ich eröffne jetzt die Runde. Bei mir sind der Simon Fehlmann und der Alain Morand. Technik übernimmt Anne-Kathrin Eigner. Ich bin Eva Schlesinger. Zuerst zur Befindlichkeit. Simon, Alain, ihr habt das Buch in der Ferien gelesen. Hat das einen Einfluss auf den Eindruck, den sie hinterlässt? Simon?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich war in Griechenland und da sollte man so ein bisschen inspiriert sein und offen sein, für auch so ein bisschen Philosophisches. Mir ist es bei diesem Buch ein bisschen ähnlich gegangen, wie wenn man auf dem Dachstock, auf dem Ästerig von den Grosseltern, die gerade verstorben sind, ein Diarechen findet. Und dann kommen dort so verstaubte Dias, hunderte von verstaubten Dias führen und dann schaut man die an, vergilbte, verblichene Bilder, verstaubte und es breitet so im Körper eine bleierne Schwere aus und auch eine Trauer, weil die Bilder, die erzählen von einer untergangenen Welt, von einem Leben, das gelebt ist, von Geschichten, die nur noch in Bruchstücken überlebt haben. So ist es mir ein bisschen gegangen, also ich bin immer recht traurig geworden und recht müde geworden. Und dann bin ich oft so in meinem Liegestuhl in Griechenland sanft in einen melancholischen Schlummer verfallen.
Alain, du hast gerade nicht so viel Zeit zum Schlummern gehabt.
Nein, also erstens habe ich es in der Ferien gelesen, weil ich habe es erst nachher gekauft, aber meine Ferien wären wahrscheinlich zu stressvoll gewesen, um so ein Buch zu lesen. Was ich damit möchte ich sagen, man muss sich Zeit nehmen, zum Anhocken. Ich habe die ersten 200 Seiten eigentlich so bruchstückhaft gelesen, so immer so 40, 50 Seiten, und dann die letzten 130 Seiten habe ich in einem Stück gelesen. Und das war eigentlich dann fast die bessere Idee gewesen, weil man muss schon ziemlich konzentriert sein und sich Zeit nehmen und viel überlegen beim Lesen, was am Anfang schwierig ist, dass man nicht den Faden verliert. Also die Bruchstücke, die Simon gesagt hat, wo man irgendwie im eigenen Köpfchen können schlau zusammensetzen, und dann hat man ja so einen Stammbaum, wo man sich orientieren kann, aber wie gesagt, man verliert dann ziemlich schnell den Faden und dann wird es ein anspruchsloses Buch.
Also, ich habe leider keine Verika. Ich habe es so gelassen, wie es alle nicht empfiehlt, häppchenweise vor dem Einschlafen. Und habe noch so viel den Finger dort beim Stammbaum gehabt und immer wieder mal zurückgeblättert, wer ist wer und steht mit dem in welcher Verbindung. Da kommt also auch so draus. Ich versuche jetzt das ein bisschen zu entwirren und wenigstens den Anfang von der Diskussion noch ein bisschen chronologisch zu gestalten und starte gerne gerade in der Gegenwart. Was ist die Heather Hogan, die Frau, die Amerikanerin, was ist das für eine Figur? Alle?
Ja, sie ist eine junge Journalistin, die sich auf den Weg macht nach Italien. Sie verbringt dort ein Jahr mit unklaren Zielen, was sie möchte überhaupt machen, oder? Ist von New York, hat sicher da ein innerliches Bedürfnis, da ihre Verwandtschaft oder ihre Familie da Generationen vorher auf die Spur kommen. Und sie rührt sich dann zu Venedig, also ein bisschen auf einem Friedhof, wo sie dann eben auch den Anschluss findet eben an die Geschichte. Das ist dann so ein bisschen rein zufällig, dass sie dann anfängt, da ihrem Stammbaum zu forschen. Eben, wie gesagt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Teil von meiner Buchkritik, wer sie ist noch schwierig zu sagen. Habe ich nicht so herausfinden. Also der Charakter ist mir so weit zu wenig zu tief beschrieben. Ich kann das sagen, was ich so ein bisschen äusserlich gesehen habe. Eben, sie ist jung, sie verbringt ein Jahr in Italien, es ist sicher eine Neugierige und sie möchte sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen und macht dann sehr interessante Entdeckungen und ist dann auch motiviert, sich ins Ganze ziemlich engagiert und leidenschaftlich reinzubegeben.
Also sie haben ja eine schwache Figur, denke ich, sie hat die nicht recht gespürt. Und sie ist ja dort, ein Ausjahr, ist auch bei einer Beziehung, wo sich irgendwie, wo man zwar so super gut auskommt, aber so vor einer Liebe in eine Freundschaft gekommen ist und wo irgendwie an einem Ende steht, ist dort irgendwie das Bedürfnis nach Aufbruch, weiss aber nicht woher, und geht mal auf das Venedig. Und ich habe das nicht so gelesen, dass sie wirklich die Familiengeschichte aufdecken will, sondern es zieht sie so innen, oder es ist etwas vielleicht untergründig, so raufkommt, aber es wird eigentlich nie so artikuliert, oder? Es ist auch mehr durch schwer nachvollziehbare Zufälle, schier unglaubliche Zufälle, kommt sie ja auf die Geschichte, oder?
Also ein wichtiges Verbindungsglied ist ja das Kunstobjekt.
Genau, das Kunstobjekt. Und das ist sicher auf der Suche nach Liebe. Und die wird, also andeutungsweise, wird die ja erwähnt, wie sie da die Hochfühlung mit denen aufnimmt. Ja, sprich, wie sie zueinander lernt kennen.
Ja, also es ist ja kein Kind von Traurigkeit. Also ich kann nicht sagen, dass sie da klösterlich sich nur in die Recherche zurückzieht. Ich denke, sie genießt das Italien in allen Facetten. Ich würde jetzt gerne auf das Objekt zu reden kommen. Das wird mehrfach beschrieben als eine Art fast schon Flugobjekt auf Rädern mit Federn. Hat jemand von euch beim Lesen ein konkretes Bild vor Augen gehabt?
Ja, sehr ein konkretes Bild von mir gehabt. Die, die in Bern gelebt haben, also in Bern leben, und jetzt zuhören, die werden jetzt sofort wissen, was sie meinen, und zwar haben sie in einer Apotheke. Jetzt bin ich gar nicht sicher, es war nicht Zeitglockenapotheke. Bei der Münstergasse, es hat eine Apotheke und dort hat immer so Objekte gehabt im Schaufenster. Und das war so eine Art, so ein Tägeli in Miniatur gewesen, so komplizierte Mechaniken mit Rädchen, mit Federli, mit Figürli. Und das war total faszinierend gewesen. Also ich als Kind, und die sind vielleicht im All, 2, 3 Monate hat wieder ein neues, so ein Objekt da drin gehabt. Und so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt, oder? Und so zusammengeschweißt aus den verschiedensten Metallgegenständen, oder? Die auch irgendwo auf dem Altis gefunden wurden. Aber ungeheuer kunstvoll.
Ah, hast du ein Bild gehabt?
Ich habe, nein, aber ich habe dann sehr schnell mal irgendwie so eine Stängeli-Skulptur da im Kopf gehabt oder irgendetwas vom Lugimbiel oder irgendetwas schräg, was sich irgendwie so zufällig bewegt und so, wo genial gemacht ist und wo sicher so ein bisschen eigenartig ist. Das ist mir durch den Kopf, aber ganz konkret, ich weiss jetzt nicht genau. Vielleicht, es gibt doch so einen Stängeli-Brunnen, wo ist der jetzt, Basel? Mhm. Genau, irgendwie so etwas in dieser Richtung.
Also, das, okay, wie auch immer, es hat ja nie ein Bild oder eine detailhafte Beschreibung von dem Objekt, wie auch immer, es muss offensichtlich so gross oder schwer sein, dass man es kann transportieren kann. Es hat den Weg von Italien auf Amerika gemacht und am Schluss vom Buch auch wieder retour. Was hat's mit dem auf sich? Wieso kommt da so ein Objekt, so eine Bedeutung über?
Ja, es ist ein Bindeglied. Es ist ein Bindeglied von einer Geschichte, die ist verloren gegangen. Und das ist die Geschichte von dieser Familie, von dieser Auswanderungsfamilie. Respektive, es war ja nur eine Mutter und ein Kind, das dort drüben ist. Und da gibt es ganz wenige, die dort noch von dem zückt, oder? Das ist ein Bild mit der Urgroßmutter und dem Grossvater. Und da gibt es eben das Kunstwerk. Und wahrscheinlich ist das, hat man einfach, wie viele Einwanderer, die auf Amerika sind, möglichst schnell wollen, hat sich möglichst schnell angepasst und ein bisschen die Vergangenheit da abgestossen hat, oder? Und es hat auch vergessen und ja, dann ist überlagert worden, das Neue. Und das war irgendwie so ein Bindeglied gewesen, und das ist also, schlussendlich ist das dann, ist das so die Brücke für das wieder zu entdecken.
Mhm, also das Faszinierende ist ja, dass das Objekt tatsächlich zu Amerika dann Generation für Generation weitergegeben worden ist und nach wie vor existiert. Und eben nicht im Estlich in einer verstaubten Kiste gelandet ist, sondern relativ einen prominenten Platz hat. Jetzt, gleich ein Griff in die Mottenkiste, ganz weit zurück an den Anfang von der Familiengeschichte von den Camellis. Es gibt da ein Haus, wo die Familie seit Generationen drin wohnt, wo ein Fluch drauf lastet. Alle, was ist das für ein Fluch?
Blutermord. Ja, also der Fluch, der geht auf einen Blutermord zurück. Und wenn man da in dem Stand anschaut, ist das irgendwie so im... zwischen 1650 und 1711 passiert. Ich weiß gar nicht, ob es genau datiert ist. Das steht nicht. He? Ja, es ist ein Bruder, der andere Brüder umgebracht hat. Und wieso er das gemacht hat, das weiß man eigentlich gar nicht. Das steht in den Sternen. Und das zieht sich so ein bisschen durchs ganze Buch durch. Wird immer wieder erwähnt, der Fluch von der Camellis. Und also als Leser haben wir dann immer wieder das Gefühl, das wird jetzt irgendwann mal so richtig gelöst. So, man weiß, um was es geht, was passiert worden ist, was er den Fluch so an sich hat. Das wird aber nicht, der gefallen tut einem die Autorin nicht.
Und der Fluch geht bis in die 7. Generation und wer ist in der 8. Generation oder man ahnt es, oder? Und es ist natürlich schon eine sehr verrückte Geschichte. Ich denke, es hätte es wirklich auch gegeben. Also jetzt in einem Dorf, wenn so ein Fluch mal da ist, der lastet schon Player, oder? Und der tut sich dann tatsächlich auch prophezeien. Erfüllt sich auch, weil einfach das in allen Köpfen drinnen ist und auf Schritt und Tritt ist klar, die Familie trägt eine Schuld auf sich und die Familie wird jetzt bestraft bis über Generationen weg, oder? Also eigentlich ein schrecklicher Zustand, wo wirklich auch so ist vorgefallen, oder?
Es gibt auch das Zitat im Buch, dass jetzt über 7 Generationen dann nicht gesungen wird. So. Also, aber wieso, dass das gerade 7 Generationen ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Hat man denn das mal festgelegt, oder? Ist das näher gesagt worden? Ist das Teil von der ganzen Flucht?
Das ist so eine biblische Zahl, wo dann wahrscheinlich da drin, ist dann, irgendwann ist dann das auch wieder gut und vergeben, vergessen. Aber das, was der Simon angesprochen hat, finde ich schon noch, also man muss sich vorstellen, dass die Geschichte, die Camelli, die Familie Camelli, die lebt in einem kleinen Dorf im Trentino. Versano heisst das, und jeder kennt jeden und man kennt sich seit Generationen. Und ich denke, das sind so Konstellationen oder eben auch, was man munkelt über, und man weiss schon gar nicht mehr recht genau, wer es überhaupt mal aufs Tapet gebracht hat, aber die Dorfgemeinschaft wird begleitet von Geschichten, wo hunderte von Jahren vorher schon passiert sind. Und man kommt wirklich tatsächlich nicht daraus raus. Also die Flucht aus dem Dorf raus gelingt dann erst in dieser besagten siebten Generation. Dass dann die Leute tatsächlich das Dorf verlassen und ihre eigenen Wege gehen. Ich würde sagen, wir spielen mal ein Stück Musik zwischendrin.
And hell will follow with him.
Wir sind zurück, Leseohren, und besprechen heute das Buch Das Beneficium des Ettore Camelli. Einer, der da dem Buch ja schlussendlich den Titel gibt, ist der Ettore Camelli. Ein Mann aus dem Dorf. Und ich möchte jetzt gerne ein bisschen mehr über den Ettore wissen von dir, Simon.
Ja, also mit den Ettore tun wir natürlich so an 7, 8 entscheidenden Stationen von seinem Leben, tun wir ihn erleben. Also wir haben ein ziemlich ein breites Bild über. Das ist zuerst eine Szene aus seiner Kindheit mit seiner Tante. Das ist der Moment, wo er aufbrechen will auf Amerika, wo er das Ticket schon in seinem Hemdli hat. Es ist der Moment, wo er nochmal ins Dorf zurückkommt und wo er entscheidet, im Dorf zu bleiben. Es ist der, wo er den Laden übernimmt, wo er heiratet und erfolgreich ist. Es ist der Moment, wo er in den Krieg zieht, wo er im Ersten Weltkrieg ist und wo er jemanden umbringt und wo der Laden versteigert wird. Und am Schluss, eigentlich das Ganze ist also in der Retrospektive geschrieben, also er liegt gelähmt auf dem Bett, auf seinem Sterbebett, er wird nicht mehr lange leben und er tut eigentlich sein Leben nochmal passieren. Und, also es ist einfach ein Typ gewesen. Das ist für mich echt jetzt noch viel schwierig. Ich habe mich als sehr angenehmer Typ, als jemand, als Bescheidigen, als jemand, wo das Beste aus seinen Möglichkeiten machen will. Also die Konturen sind für mich nicht klar vorgekommen, sondern mehr, was er geschaffen und was er gemacht hat und wo seine Wunden liegen, seine Verletzungen und das, was er in seinem Leben als Schlüsselszenen anschaut, oder? Also zum Beispiel eine Frage, die ihn beschäftigt, ist ja die, warum bin ich nicht auf Amerika gefahren, oder? Das ist am Schluss, wenn er auf dem Totenbett liegt, fragt er sich das, warum bin ich nicht gefahren und warum bin ich in diesem Dorf geblieben?
Genau, und dann wäre wahrscheinlich auch die Frage gewesen, was wäre denn anders geworden? Also, was auch in so einer Schlüsselszene ist, er verliert einen Sohn, wo er im Dienst ist. 1915, als er im Ersten Weltkrieg im Einsatz ist, verliert er einen Sohn. Und unter dem tut er massiv leiden, weil er hat ja seine Kinder ziemlich gern. Also es sind auch Kinder von seiner zweiten Frau, die erste Frau, die stirbt. Und mit der zweiten Frau hat er ein paar Kinder. Davon stirbt eben in der Zeit, wo er im Militär ist.
Und eine von Verletzungen ist eben der Soldat, der russische Soldat, der angesichts zu Angesicht ist und er schießt, oder? Und das beschäftigt ihn auch. Das Leben, das er ausgelöscht hat, er findet noch einen Liebesbrief in der Tasche von dem Soldat. Er weiss den Namen vom Soldat, er weiss den Namen von seiner Geliebten, von seiner Frau. Und das ist irgendwie etwas, wo tief in ihm sitzt und wo eine Last ist.
Also er lernt sogar dann Russisch im Nachhinein aus dem Kriegstrauma, dass er jemandem das Leben genommen hat, wo unter Umständen ihn sonst umgebracht hätte, man weiss es nicht.
Aber du hast ja gefragt, also es ist einfach ein Typ gewesen. Könntest du ihn genauer beschreiben? Also ich hatte wirklich echt Mühe gehabt.
Nein, aber ich denke, du hast jetzt ja genau die Fixpunkte erwähnt, wo ich finde, wo man sieht, er ist ein Mann, der wo viel über sein Leben nachher nochmal nachgrübelt, wo Entscheid hat müssen fällen, weil sie ihm dann die einzige Richtige geschonen sind. Ich denke, auch auf ihm lastet ein Stück weit der Fluch. Ich befürchte, der Ettore Camilli war nie ein richtig glücklicher Mann gewesen. Also ein Hauch von Schwermut haftet auf dieser Gestalt. Also das ist mein Eindruck gewesen, wo ich da so ein bisschen mit ihm gelitten habe.
Ja, ich denke, er ist auch in dieser Zeit halt, wo viele ausgewandert sind, und auch er möchte ja nach Amerika gehen, wo wahrscheinlich wirtschaftlich sehr eine schwierige Zeit war, und dann der Erste Weltkrieg und dann die Zwischenkriegszeit, wo man irgendwie Familien sind auseinandergerissen worden, es hat sehr, sehr viele Verluste gegeben, sind Leute gestorben, es war wahrscheinlich eine extrem schwierige Zeit gewesen, so der Beginn vom letzten Jahrhundert, und er hat wahrscheinlich innerhalb von dem noch versucht, das Beste zu machen. Über ein verpfuschtes Leben, das weiss ich nicht. Ich glaube, er hat das mit dem Laden hat relativ erfolgreich können aufziehen können. So ein bisschen Spezialitätenladen, wo er viel Durchreisende gehabt hat und so ein bisschen Spezialitäten verkauft aus der Region. Und ist dann auch so ein bisschen in dem Dorf zum Mittelpunkt geworden. Aber ich denke, er hat sich dann auch irgendwie verabschiedet und dann eine von seinen Töchtern, die Itala, das ist vielleicht so ein bisschen seine Lieblingstochter gewesen, die schafft den Sprung in die Stadt und kann dann so ein bisschen wie etwas Neues aufbauen und zeigt dann dieser Familie wie so ein bisschen der Abschied, so ein bisschen wie ein Bruch, dann, wo wahrscheinlich ganz wichtig ist für den Ettore
selber. Also ich glaube, er hat überhaupt kein Furchtleben gehabt. Er hat überhaupt nicht, er ist schon nicht gedacht, er ist ein sehr trauriger Mensch gewesen oder so. Aber der Blick, Winkel, das ist eigentlich etwas, was traurig ist, oder? Wenn man vom Sterbebett liegt und auf sein Leben zurückschaut, hat halt etwas Schweres. Es ist vorbei. Es ist in Stein gemeißelt. Man kann nichts mehr verändern, oder? Und das ist das, was mich auch noch in diesem Buch, manchmal ein bisschen abgezogen hat, oder? Weil, ich lese sehr gerne Biografien, oder? Und wie das Leben, einfach so das Entwickeln, das Aufbauen, das Wachsen, das Fehler machen, das Erfolg haben und nachher halt auch wieder entalt werden, zu reifer werden, aber auch körperlich schwächer werden, oder? Und es wird hier schon wie vorne weggenommen. Also es ist so, als wäre eben im Rückblick geschrieben und ich weiss, der ist jetzt der wird gleich sterben, der Mann, und das Ganze, oder der Blick zurück ist so ein bisschen mit einer leisen Wehmut gedrängt, oder? Weil er hat ja durchaus, er hat eine Frau geliebt, die ist sehr früh gestorben, er hat eine zweite Kante, hat aber irgendwie gleich noch einen Rang gefunden, eine gute Ehe zu führen. Er hat von fünf Kindern vier überlebt, oder? Und hat Erfolg gehabt, sagen wir, in die 15 Jahre war er sehr erfolgreich in diesem Laden. Ja.
Du hast es jetzt erwähnt, tatsächlich, es gibt Episoden aus dem Leben von Ettore Camilli, wo die Schwermut, dunkt mich, ein bisschen in den Hintergrund tritt. Und ich finde, die Geschichte von der Verliebtheit mit seiner Frau, das ist etwas, wo wirklich so die jugendlichen Gefühle in der Erinnerung auch wieder aufblüht. Das ist ja, denke ich, mit dem Grund, wieso dass er dann schlussendlich in dem Dorf auch geblieben ist.
Ja, also ein Dorf zu führen, da war ja auch die Bodenwirtschaft und das ein blühend Unternehmen aufzubauen, oder? Und dann neue Rezepte ausprobieren, da Sardinen einzulegen und Oliven, Rezepte mit Oliven und die bis auf Mailand können exportieren. Also das ist schon so ein Zentrum vom Dorf, wo Leute und ausgehen von Region, das ist noch, also das ist klingt recht erfüllt, oder? Also ich denke noch, dass ich das karge Näckerli hatte und wenn es mal ein schlechtes Jahr war, ist er fast verhungert gewesen.
Und zudem muss man sagen, die Camilli, die sind ja öpper im Dorf. Also die haben ja immer noch, zur Zeit vom Ettore, die haben ja immer noch das Beneficium, das Stück Land, das offensichtlich muss gross genug sein, dass das, was es abwirft, einem zu einem angenehmer Leben verhilft, also schon fast ein bisschen Wohlstand, respektive man merkt es dann immer in den Generationen, wo das Stück Land mal kurz nicht im Familienbesitz ist, weil kein Priester oben ist oder die Kirche der Priester von der Familie nicht akzeptiert, die müssen dann Hunger leiden und darben. Also es ist ganz eine wichtige Einkommensquelle auch. Und zu Zeiten von Ettore ist das ja dann geht aufs Ende von dem Beneficium zu.
Und er war geachtet, er war ein Herr gewesen, oder, in diesem Dorf.
Also er hat dann das Beneficium hat er dann abgeschafft, oder? Und hat eben somit auch einen Schritt gegen raus gemacht, oder, in Zukunft. Er hat gesagt, tun wir das begraben. Ich finde eigentlich, der spannende Strang in dieser Geschichte ist das Beneficium. Und natürlich dann, was daneben zuläuft mit dem Don Teodoro und seinen ersten Assistenten, der Quasimodo. Das sind so die Lichtblicke für mich. Im Buch kommen wir sicher dann auch noch darauf zurück. Und sicher so ein bisschen als Gegenpol zum Ettore, ein humorloses, langweiliges Leben geführt hat. Und die beiden und vor allem die Geschichte mit dem Beneficium, das tut das Ganze ein bisschen Salz dann der Suppe.
Gut, einer, wo eher ein bisschen eine Frohnatur scheint, ist der Don Teodoro. Das ist eigentlich ein, jetzt muss ich gerade schauen, ein Onkel oder ein Bruder? Ein Onkel.
Ein Onkel?
Ein Onkel von Ettore ist auch eine ganze Generation vorher. Also der Teodoro ist schon gestorben, wo der Ettore überhaupt aufs Feld gekommen ist, richtig.
Die mit den vielen Geschwisterten.
Genau, das ist die.
Die niemand geheiratet hat.
Ja, mit den ganz vielen Tanten von Ettore, also
die
ohne Männer schlussendlich alte Jungfrauen.
Ja, Frauenpower, oder? Also das sind starke Frauen gesehen.
Ja, es hat auch heftige Diskussionen gegeben in dieser Familie. Jetzt der Don Teodoro, das ist der, der lieber bastelt als bettet, der da die tängeli-artigen Objekte klütterlet. Da spannt sich so eine Liebesgeschichte an. Auch das, nicht ganz einfach. Da könnte man jetzt fast sagen, die Sepp-Liebesgeschichte ist fast ein bisschen stark aufgeladen. Was wird da alles noch in den Rucksack eingepackt von dieser Liebesgeschichte? Alle?
Er ist ein bisschen skandalös. Also er ist ja ein Priester, aber ohne Wehe. Also eben, wie gesagt, eigentlich erfahrt man viel mehr über den Charakter von Don Teodoro als von Ettore selber. Also das ist einer, der so ein bisschen gezwungen worden ist in die Priesterrolle. Hat natürlich viel mit dem Beneficium zu tun, oder? Weil die Familie, das sagt dann aber anscheinend nicht so gewesen, aber die Familie hat sich immer vorgestellt, dass wenn eine Generation keinen Priester mehr hat, dann müssen sie das Beneficium abgeben. Und Don Teodoro war halt der dann die Rolle übernommen hat das studiert. Und hat aber aus welchen Gründen auch immer die Priesterweihe von der Ortskirche nie bekommen, hat sie dann bekommen von den Nachbarn, von der Kirche im Nachbardorf und ist dann Priester geworden und dann das mit dem Beneficium hat das auch wieder geklappt. Und also er irgendwie ist ein Priester gewesen, aber gleich keiner, hat nur nicht richtig können praktizieren und hat dann eben so eine Liebschaft gehabt mit der Elena. Richtig hat sie geheißen Helena, glaube ich. Es hat dann immer so ein bisschen ein Buff gegeben mit den Namen. Und die haben natürlich dann auch ein Kind gehabt, oder? Und das ist dann, die Heather ist dann davon abgestammt. Und das ist wirklich eine lustige Geschichte dort. Die Affäre, die aber ganz öffentlich war und auch eigentlich aus heutiger Sicht ein ziemlicher Skandal wäre, wenn ein Priester so eine.
Ja, und sie ist ja ganz am Anfang gestanden. Und sie ist eigentlich quasi, ist ja fast nicht über eine Nacht rausgekommen, oder? Und der ist dann schon gleich mal gestorben. Also, und er ist wirklich noch eine sympathische Gestalt. Also ein Bär, muss ein riesen Bär, ein riesen, riesen Hühn. Noch so mit der Narbe von einer Hasenscharte. Und also wirklich ein sehr gutmütiger Mensch und auch ein Freigeist. Und dergleichen so etwas Unbeholfenes. Und ist natürlich eine tolle Frau, oder? Die da auf ihn steht. Und,
also die ist aus dem Nichts raus, oder?
Ja, nein, die ist eben nicht aus dem Nichts raus. Die hat eben auch ihren Rucksack. Die kommt aus der Familie Martelli. Und das ist die zweite tragische Familientragödie in dem Dorf. Das ist vor Generationen, zwei Generationen vor der Elena, hat dort, munkelt man, hat es dort eine inzestuöse Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern gegeben. Wo dann daraufhin ein Kind mit einem Mal, Muttermal, im Gesicht geboren worden ist. Und das war dann das Zeichen gewesen, dass das eben da Inzest war. Und die sind dann mit Schiff und Schande zum Dorf aus vertrieben worden und so weiter. Und von dieser Familie, wo eben genau so eine schwere Familiengeschichte kommt, die Elena trifft sich mit dem Don Teodoro, der ja irgendwo noch den Brudermord im Nacken hat und überhaupt ist er ein Priester. Und also das ist eigentlich ein totaler, das kann ja nicht gut kommen mit diesen zwei. Und trotzdem gebe ich Simon recht, eine wahnsinnig emanzipierte Frau und ja, wo da im Jahr 1834 geboren worden ist. Also ich meine, man höre, unglaublich, ein Freigeist.
Und was da gemunkelt worden ist und was für Gefahren sind, das weiß man überhaupt nicht, das wird überhaupt nicht thematisiert, oder? Also das ist ja, die sind ja die diese Ostralpa vom Dorf treffen, oder in Venedig, also wir weiss es, ja, das wird, und das, die Tour dort zu kurz, er stirbt ja halt gleich drauf ab. Und sie ist ja der.
Und man weiss ja eigentlich nicht, von wem, Vater, dass das Kind hat. Der Aleati, der eigentlich auch eine Rolle spielt bei dieser ganzen Geschichte, oder eben der Don Teodoro, kann sie ja selber dann auch nicht feststellen, oder? Wer das war.
Sie entscheidet dann für sich, dass das der Don Teodoro der Vater ist und dass das.
Der hat sich, glaube ich, den Aleati entschieden.
Der hat sie geheiratet.
Der hat sie geheiratet.
Aber sie hat dann gefunden.
Das ist der Sohn von ihm.
Das ist der Sohn. Aus ihrer Liebe muss das sein. Hat. Ich würde sagen, wir hören noch mal ein Stück Musik. Das sind die Leseohren. Wir besprechen das Beneficium des Ettore Camelli von der Isabella Hauser. Ja, wir haben es von der Familie Camelli, verschiedene Vertreter aus dieser Familie Camelli. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch mal auf das Dorf zurückkommen. Mehrmals kommen Leute aus dem Camelli-Clan, also der Meteore geht ja auch so, er ist in der Stadt aufgewachsen, kommt zurück in das Dorf und es schwappt ihm gerade so eine Welle von Misstrauen entgegen. Also irgendwo sind die Camellis zwar geachtet, aber auch irgendwo ein bisschen gefürchtet. Kann man sagen, das sind so ein bisschen...
Ja, und gleichzeitig, eben, es ist eine untergangene Welt, es ist ein Dorf, das es so nicht mehr gibt. Das, was du jetzt sagst, das wissen sie, zwei, drei alte Leute, die den Namen noch kennen. Und das Dorf hat sich völlig verändert. Es gibt es nicht mehr so, wie das im Buch geschildert ist. Und zwar ist es einfach, wie es alte Dörfer in der Schweiz auch gegangen ist, oder? Es ist einfach, ist gebaut worden, das Land ist verkauft worden, es kommen die Händler aus der Stadt, die Struktur zerbricht, die Netze, die zerbrechen, und viel Wissen, geht verloren, und es ist auch für sie, ist eine totale, Spurensuche, die Nadeln im Heuhaufen, oder? Und es ist Glück und über alte Archive und über irgendwie, Pferd, wo mal eine Chronik über das Dorf gespielt, kann sie das zusammenstückeln, oder? Das Ganze.
Aber es klingt ja dann trotzdem. Also, ich meine, die schafft tatsächlich, sich auch, Rat zu holen von Fachpersonen, die tatsächlich noch. Also auch wo sie in das Dorf kommt, heisst es Camelli einmal doch und ob sie denn so eine sagt, also ein Bierwitzel ist es noch vorhanden, aber du hast völlig...
Aber sie tut natürlich die Splitter, die sie natürlich entdeckt, das ist wirklich wie von einem Mosaik, sind das vielleicht 30 Teile oder, von 10'000 und die anderen Stellen tut sie natürlich ausfüllen und ja, also es ist natürlich eine reine Fiktion und Mutmaßung, oder? Also,
ja, also im Jahr 2004, als Heather unterwegs ist, kann man sich ja noch schwach an die Familie erinnern, die sich, glaube ich, komplett zurückgezogen hat aus dem Dorf. Aber die haben ja auch spezielle Rolle gehabt im Dorf. Das Beneficium ist ja anscheinend den italienischen Dörfern relativ etwas Wichtiges. Also, und das hat sich auch die Macht gedreht im Dorf. Oder in dieser Zeit, halt, wo wahrscheinlich... wo die Leute nicht so viel gehabt haben, ist so ein Beneficium ein Goldklub gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, gibt ja auch so ein Monopol anscheinend auf gewisse Waren, wo dann der Dorfladen auch gehabt hat, von den Camellis, oder? Wo dann ein anderer Dorfladen nicht gehabt hat, von einer anderen Familie. Und letztendlich ist es wahrscheinlich ein bisschen um Macht gegangen und um Einfluss, oder? Und er hat ja den Laden, zuerst hat ja eigentlich eine Tante von ihm den Laden, übernehmen von einem, den er nicht so gut, wo der Laden so ein bisschen abgewirtschaftet hat. Und er hat sich dann gegenüber dieser Tante können durchsetzen, innerhalb der Familie, ist dann aber im Dorf selber auf massivem Widerstand gestoßen von einer anderen Familie, die dann das hat wollen verhindern. Und das sind so Vorgänge, die man wahrscheinlich jetzt noch sieht, in den Dörfern, wo es um so ein um Machtpositionen geht, sei es jetzt irgendwie ein Gemeindeamann oder ein Volk Dorfladen.
Ja, das ist eine tote Welt, aber so existiert nicht mehr, das ist ein ganz anderes Dorf, das ist auseinandergerissen,
Nein, Simon,
wenn du jetzt wahrscheinlich ins Berner Oberland gehst, in so ein 300-Zählen-Dorf,
und dann findest du... Und Volkschäft, wo schon seit Generationen in der Familie X ist, und...
Aber das ist Trentino, wir reden jetzt von diesem Dorf Trentino, wir reden nicht
irgendwie... Ja, aber das ist ja irgendwie zwischen Venedig also, und der Dolomiten.
Nein, wir reden von einem Dorf wie, sagen wir jetzt irgendwie, im Grindelwald, oder? Das ist in den letzten 50 Jahren, ist das tot, also das ist ganz völlig von dem Wettbewerb, das mag sein, oder?
Aber Vorgänge sind ja nicht fremd, oder? Es ist ja logisch, dass da wird einfach gekämpft und in dieser Zeit umso mehr, weil die Leute auch nicht Zugang haben gehabt zu Gütern und zu,
ja.
wie man das heute hat, wo man sich eigentlich mehr oder weniger gut verwirklichen kann, ohne dass man ein Benefizium hat oder ein Dorfladen mit einem Salzmonopol. Aber dann ist es sehr wichtig und darum hat denen auch eine kalte Beise entgegenschlagen, wo sie haben, dass den Laden eröffnen.
Ja. Man muss vielleicht jetzt abschliessend noch sagen, dass mit dem Laden der Laden ist unter dem Ettore sowohl aufgeblüht wie auch unter den Hammer gekommen. Also der Ettore hat müssen miterleben, wie sein Laden quasi verkauft worden ist.
Der Faschist einfach dann ist der Konkurs eröffnet worden. Wieso, ja. Dass das genau hat mir auch nicht wirklich gewusst.
Eine Wirtschaftskrise, oder? Ja. Wirtschaftskrise, 30er Jahre, das Geschäft ist nicht mehr gelaufen. Und ja.
Genau, es ist jetzt so ein bisschen der Untergang. Ich möchte jetzt noch kurz auf die Form von dem Roman zu reden kommen. Es sind relativ kurze Kapitel, es sind, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, kurze Blitzlichter auf Puzzlestückchen, wo die ganze Geschichte dann mehr oder weniger im Kopf soll entstehen daraus. Meine Meinung ist, es passt zur Suche, zur Recherche, die Heather muss machen, um dieser Familiengeschichte auf die Sprünge zu kommen. Ich möchte jetzt gerne wissen, ob es nötig ist oder ob es wirklich das Lesen von dem Roman erschwert.
Also ich finde es, das ist vom Rico Bilger, das darf man schon sagen, oder? Über den Kleeg entgelobt worden. Das Erstlingswerk und von mir aus völlig zu Unrecht, oder? Also, es ist elegant schlussendlich, wie das zusammengeführt wird, oder? Aber erstens ist die Rahmengeschichte, ist für mich völlig nebulös und nicht fassbar und hat wirklich kein Fleisch im Knochen. Und die Verbindung von dieser Rahmengeschichte und von dieser Familiengeschichte, die ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also warum ist das ihre so wichtig, die Vergangenheit entdeckt? Was bewirkt sie ihr? Das ist alles so fast ätherisch, fast spirituell, oder? Und das ist eine Literatur, die mir nicht zusagt. Das ist irgendwie, also ich weiß auch nicht, wie man das nennen will, aber das ist das, was mir auch so schläfrig gemacht hat, oder? Und irgendwie gefunden habe, also, ja, was soll das?
Was soll das? Jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen Klartext sprechen. Ich bin auch, mir hat das Buch Gottlob enttäuscht und ist bei mir komplett durchgefallen. So, und es hat mehrere Gründe, und ich kann das auch sagen. Also erstens mal, es ist absolut zugepackt mit Stories. Ich habe immer 100 Jahre Einsamkeit im Hinterkopf gehabt, wo ja ähnlich ist, wo auch viele Stories hat, wo auch über eine Haufen Generationen, aber das kann man irgendwie lesen in einem Schnutz und das tut man ständig in den Weg legen. Man findet, man muss durchbeissen oder man muss sich durchkämpfen. Und für mich ist es ein Buch von einer Schreibtischtäterin. Also es sieht vom Konzept her gut aus. Ich finde, es gibt auch viele Storys, die man könnte da wirklich ein bisschen breiter schlagen und interessant machen für den Leser. Es könnte einen guten Historienroman geben, wenn er nicht so schwach geschrieben worden ist. Und das mit dem Fragment, ja, das mag wohl stimmen, oder? Wie die Story zusammengesetzt sind, aber als Leser findet man einfach die Leidenschaft. Die schwappt nicht auf den Leser. Und ich habe eher das Gefühl, es ist ein bisschen ein Buch für Kritiker und fürs Feuilleton. Und es wäre viel interessanter gewesen, wenn es für den Leser gemacht worden ist. Ein deutlicher Historienroman, wo man sich drin hineinkündeln kann, der spannend ist, wo man nicht mehr aus der Hand weggibt. Aber es ist anscheinend nicht so gewünscht worden. und das hätte man auf irgendeine Art noch können beeinflussen und das Fragmenthaft, das Sprunghafte, die Bilder und so, die Farbtöne und bla bla bla, das interessiert mich in dem Zusammenhang nicht. Also das ist das Esoterische, was du gesagt hast, das kann man vielleicht mal eine Landschaft beschreiben oder so, aber in dem Zusammenhang würde mich also ein bisschen Fleisch am Knochen, auch Stories und einfach geschrieben, gut leserlich geschrieben, so ein bisschen mit Schwung, hätte ich jetzt viel mehr Platz angemessen gefunden. Von dem her ist es für mich eher nicht empfehlenswert, für eine Sendung interessant zu diskutieren, aber es fehlt mir die Leidenschaft.
Also ich muss da doch kurz mal noch
Lanze brechen.
Genau, eine Lanze brechen für das Buch. Ich finde jetzt ja, das sind jetzt so hochtrabende kritische Töne gewesen. Ich finde die Story interessant. Ich finde auch, sie verhebt auf ihre Art und Weise. Vor allem der Ettore-Strang. Ich finde, die Figur von dem Ettore Camelli wird gerade aus so die einzelnen Müsterli aus seinem Leben, finde ich, schön beleuchtet. Gibt es ein Bild von dem Mann, obwohl wir vorher da in der Diskussion beim Wagenbild stapeln sind. Ich finde aber, es gibt trotz der Wahrheit ein Bild von der Art, vom Innenleben auch von dem Mann. Dramengeschichte von der Journalistin, wo nachforscht, dass er irgend so etwas braucht, ja wahrscheinlich, sonst, das ist so der Aufhänger, hat mir eigentlich gefallen. Nicht alle Seitengeschichten von ihr finde ich jetzt so nötig, aber ich hätte lieber mehr aus der Geschichte gehabt, mehr historische Seitengeschichten, wie zum Beispiel, dass die eine Schwester vom Tante vom Ettore früher mal in Ladenbesitzer, also in vorherigen Ladenbesitzer verliebt war, der hat sich dann aber entschieden für die Tochter vom vorherigen Ladenbesitzer und so weiter. So all die kleinen Geschichten, Verstrickungen und Verwicklungen in dem Dorf, wo ich finde, also klar ist das Dorf heute anders. Und ich bin einig, dass heute die Leute in einem Dorf häufig einfach schlafen und nicht arbeiten und schon gar nicht mehr steht leben, aber die Dorf, so der Geschmack, von wie ein Dorf über kann sein, der finde ich, der ist sehr gut getroffen. Und
schon drauf, das Konzept funktioniert am Schluss nicht. Obwohl man als Leser so, das Mosaik so zusammensetzt und am Schluss hat man eine ganze Geschichte. Oder?
Also wo funktioniert es denn bei dir?
Es ist ja ein nicht? Buch, es ist ja nicht ein historieromanisches Buch von Identitätsfindung oder von einer Wiederentdeckung. Oder? Von einer inneren Reise eigentlich. Das ist eine Reise, wo man auch fragen kann, ist das so passiert? Oder ist das zum Teil so Trugbilder, ein Irrgarten, ein Labyrinth? Und das ist nicht recht nachvollziehbar, das ist nicht recht spürbar, oder? Die Rahmengeschichte und die Familiengeschichte, oder? Das hat für mich nicht, das ist für mich, ja, es hat mir nicht funktioniert, oder? Und durch das ist jetzt alles jetzt auseinandergebrochen. Ich dachte, so, die Fäden, so, eigentlich auch recht kunstvoll sind zusammengeknüpft worden, oder?
Also, Sie gehen ja als Historienroman hausieren, das Buch. Das ist auch, ja, das ist ja so. Ich meine, wenn man einen Stammbaum hinten sieht, dann denkt man nicht gerade an einen Entwicklungsroman mit einem Charakter, der aufgebaut wird, und hat Jahreszahlen drin. Also, es hat so ein bisschen Faschisten kommen vor dir, es hat so ein bisschen, ja, Geschichte ist ein Teil vom Buch, aber was ich das mit diesen Charakteren, das gebe ich dir nicht recht, der Ettore, man weiss nicht viel Bescheid über ihn, also was hat ihn geprägt, so die Generation, oder das Denken, es geht einfach nicht tief runter. Der Einzige, den ich finde, ist der Don Teodoro, wo man ein bisschen etwas erfahrt, so ein bisschen Eltern und Kante, aber im Ettore, ich denke, es ist ein leeres Blatt. Also für das, dass so viel Zeit ihm gewidmet wird und er eigentlich so der Hauptakt ist von dem Buch, ist er sehr schwach zeichnet.
Gut, also sie kann sehr gut Stimmungen erzeugen und sehr gut eine Situation beschreiben, ein Standbild machen, und das klingt ein sehr guter Moment einfallen, oder? Und das ist zum Teil wunderschön und auch sehr poetisch, oder? Aber alles ist so ein bisschen ätherisch, oder? Alles ist so ein bisschen für mich irgendwo so ein Verblicken hinter einem Milchglas und so, also
ein Flickerteppich, sie nimmt immer wieder auf Leute aus der Vergangenheit, greift sie zurück, aber dann werden nur ganz kurz angesprochen und dann weiss man nicht, man weiss beim Lesen nicht, auf was dass man sich jetzt soll konzentrieren soll, welche rote Faden, dass man könnte folgen. Das ist verwirrt und es ist anstrengend.
Ja, also
ich denke, das gerade jetzt meine Full Art, die ich an mir gesagt habe, dass ich müsste ein bisschen geführt werden und so ein bisschen, es ist sehr ein intellektueller Art zum Lesen und zum Geschichte.
Und eine recht grosse Distanz zum Gegenstand, oder? Zu allem ist eine recht grosse Distanz. Ich habe nicht so. Ja.
Ja, also offensichtlich gehen da die Meinungen auseinander. Auch wie das wirkt, das Buch. Aber ja, ich gebe zu, es ist jetzt auch nicht das Buch, wo alle meine Freundinnen und Freunde von mir aufs Weihnacht geschenkt bekommen. Es sei denn, sie möchten
ein schönes Buch im Büchergestell haben.
Ein schönes Buch im Büchergestell haben und eins, das man Häppchen weiss, ich kann lesen vor dem Einschlafen.
Das, was man weiter verschenken.
Also jetzt hört auf. Also, wir haben jetzt eine Stunde lang diskutiert und sind uns einig, dass einiges ganz, ganz gut ist an diesem Buch. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 28. November. Bei mir im Studio mitdiskutiert haben Simon Fehlmann, der Alain Moron und Technik hat heute Anne-Kathrin Eigner gemacht. Mein Name ist Eva Schlesinger und die nächste Stunde, die gehört den Leuten vom Sirup.